Danke, Herr Präsident. Freunde aus dem Rowohlt Verlag, meine Damen und Herren. 6000 Hirsche sind in schwäbischen Wäldern zusammengetrieben worden für die Hofjagd zu Ehren seiner kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers Großfürst Paul von Russland, der mit einer Nichte Karl Eugens verheiratet ist. Ein Straßburger Bankier hat seiner herzoglichen Durchlaucht das Geld fortgeschossen, damit am Abend dieses 22.09.82 die Solitude durch ein Feuerwerk erleuchtet werden kann, das in noch nie gesehener Prächtigkeit zweifellos die Bewohner der Gegend freudig zu seinen Zuschauern machen, also von Stadttor und Landstraße ablenken wird. Entscheidend aber, Freund Scharfenstein hat heute als Wachoffizier Dienst am Esslinger Tor, durch das ich nunmehr um 10 Uhr abends ein Klavier hinten auf dem Reisewagen die Doktoren Wolf und Ritter beim Dienst tut ein Unteroffizier aus Stuttgart abmelden, beide nach Esslingen reisend, wie sie zur Irreführung angeben. So lassen sie den Kutscher zunächst auf die Straße nach Ludwigsburg einschlagen, anstatt gleich die nach Bretten und Mannheim, denn das Ziel ist Mannheim. Als der Wagen die Straße überquert, die Ludwigsburg mit der Solitude verbindet, erblicken die zwei Abreisenden das Lustschloss Tagell erleuchtet auf dem Hügel und der in Zivil verkleidete Dragonerregiments Medikus zeigt dem Freund, der in Wahrheit Andreas Streicher heißt und in Hamburg beim Sohn vom großen Bach Musik studieren will, das Haus, in dem die Eltern ihre Dienstwohnung haben. Denn der Vater des in dieser Nacht zum Deserteur werdenden Illegalen ist Hauptmann und heißt Kaspar Schiller. Nun sank dessen Sohn, wie der Chronist meldet, erschöpft im Wagen zurück und alles, was er in diesem Augenblick fühlte, verseufzte er in zwei Worten, mit denen er um seiner Räuber willen Jugend, Heimat, Familie und Vaterland hinter sich ließ. Meine Mutter. 22 Jahre später, abermals Staatsempfang für Russen. Maria Pawlowna, die Tochter jedes ehemaligen Thronfolgers und späteren Zar Paul, der vor 3 Jahren durch seine Offiziere mit seiner Scherbe erdrosselt worden ist, Schwiegertochter des Herzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach ein. 2 Tage vor seinem letzten Geburtstag dichtete er mit seiner Deszendenz 1802 geadelte meiningische Hofrat Professor Friedrich von Schiller zum Einzug dieser Enkeltochter Katharinas der Großen an seinem letzten Bühnenwerk. Die Huldigung. Ich habe vergessen, hier durchzulesen. Das ist gut, dass Sie unterbrechen. Ich danke Ihnen. Bitte, natürlich. Ich will es versuchen. Dankeschön. Jawohl. Also die Enkeltochter Katharinas des Großen zieht in Weimar ein und an seinem Schiller hat ihr das letzte Bühnenwerk geschrieben, die Huldigung der Künste. Das für den Galaabend der Hofbühne zu schreiben, seine Exzellenz der Premierminister von Goethe keine Lust gehabt hatte. So opfert den Schiller 4 seiner Arbeitstage diesem Hochzeitsspiel für die Petersburgerin, deren gebürtig württembergische Mutter, die Witwe des ermordeten Zaren, ihm einen Ring mitsendet. Und Schiller bestätigt in 3 Zeilen von abgründigem Geschichtseinblick, wie sehr er seinen Idealismus einem ethischen trotzdem abgerungen hat, zeitlebens. Wisset, ein erhabener Sinn legt das Große in das Leben und er sucht es nicht darin. Legt und sucht, lässt Schiller gesperrt drucken. So nüchtern wie drastisch ist selten gesagt worden, dass die Wirklichkeit keinen Wert an sich, sondern den hat, den wir ihr geben. Denn Schiller kannte die Geschichte und jenen Wirkstoff, der sie macht, die menschliche Natur zu genau, immerhin war er Arzt, um weltfremd jene Illusionen zu hegen, die tatsächlich immer nur dem Idealisten unterstellt werden, während es ja gar nicht der Idealist, sondern der Ideologe ist, der irdisch oder himmlisch Gläubige, der den Illusionen aufsitzt, weil er nicht glaubt, was er sieht, sondern angeblich sieht, was er nur glaubt. Schiller ist längst darüber hinaus, sofern er überhaupt bis zu den mörderischen Auswüchsen der Französischen Revolution sich das Heil aus der Geschichte erhofft haben sollte. Und jetzt, November 1804, zieht Schiller ihn, den Feind, und er ist der erste und einzige in der Weimarer Gesellschaft, der ihn bereits durchschaut, am Rhein, in jenem neuen Mann Frankreichs, der dem Reich das linke Ufer schon abgefetzt hat, dass Napoleon nur 4 Jahre später bei der Okkupation Weimars nicht das ganze Herzogtum einfach liquidiert und seinem Bruder dem König von Westfalen in Kassel unterstellt, ist allein dieser Hochzeit zu danken, zu der Schiller sein letztes Bühnenspiel schrieb. Denn der Herzog wird 1806 als preußischer General die Schlacht von Jena mitverlieren und nur seine russische Schwiegertochter, sie allein als die Schwester des Zaren Alexander, legt dann im Korsen Zurückhaltung auf. Der hat überall, wo er bisher einzog, zwar bürgerliche Freiheiten gebracht, jedoch für alle jungen Männer auch die Todesgefahr der Zwangsrekrutierung eingeschleppt, damit sie unter der falschen Flagge Freiheit mit ihren Leibern Kriege ausfechten, die keinen anderen Zweck haben als die Verjagung angestammter Fürstenfamilien zugunsten der Intronisierung von Napoleons korsischer Mafia. Kein Sterblicher voraussehen. Und doch hat Schiller den Korsen erkannt. Seine Schwägerin Wolzogen überliefert, als alle Welt voll war von dem Ruhme Napoleons und des Feldherrn Genie, und da seine allgemeine Losung war, stimmte Schiller in den allgemeinen Beifall und Jubel nicht ein. Er war des ewigen Redens über den Helden der Zeit müde, und wir hörten ihn sagen: Wenn ich mich dann nur für ihn interessieren könnte, aber ich vermag's nicht. Dieser Charakter ist mir durchaus zuwider. Keine einzige heitere Äußerung, kein einziges Bonmot vernimmt man von ihm. Zu Napoleon also fiel ihm nichts ein, so wenig wie später Karl Kraus zu Hitler. Dieser verächtliche Vorausblick müsste allein schon genügen, das Klischee zu tilgen, Schiller sei kein Realist, das zeitweilig sogar Goethe aus Neid verleumderisch gegenüber dem König von Bayern zum Beispiel breitgetreten hat. Doch Goethe hat Schiller auch bescheinigt, der würde im Staatsrat nicht weniger groß gewesen sein als am Teetisch. Und nichts mehr, wie vulgär die Allerweltsmeinung ist, ein Idealist könne nicht auch ein Realist sein, als Schillers Abtaxierung des Korsen. Ein halbes Dutzend Jahre bereits, bevor Napoleon seine bedeutendsten Kriegsverbrechen in Russland begeht, sagt Schiller als einziger in seiner Umgebung voraus, wie zuwider ihm dieses machtvolle Lebewesen ist, als erkenne er bereits, der heute ganz und gar unterschätzte Historiker, der den Abfall der Niederländer schrieb, dass der Imperator alsbald mehr Menschen ums Leben bringen wird, als in Europa vor ihm jeder andere. Doch genau zu dieser Zeit wird Napoleon von genau den Intellektuellen, Romantikern und Philosophen, die Schiller verächtlich als den Wichtigtuer an Goethes Seite verleumden, in einem Unmaß vergöttert, das fast dem entspricht, mit dem dieselben Leute dann herfallen werden über Napoleon, sobald er gestürzt ist. Allen voran natürlich der klassische Mitläufer Hegel, für den immer vorübergehend der sogar die Vernunft in der Geschichte verkörpert, der gerade oben auf ist. Und nur solange selbstverständlich er oben auf ist. Eine Haltung, die Hegel auch noch veranlasst, seinen Verriss des Wallensteins zu schreiben. Nie an der Wahrheit interessiert, sondern immer am Sieger, dem er ordinärerweise dann deshalb die Wahrheit zugesteht, weil er als Sieger das letzte Wort hat. Verübelt dem Dichter, dass seine Tragödie, wörtlich, nicht endigt als Theodizee. Unglaublich, abscheulich, urteilt er. Der Tod siegt über das Leben. Dies ist nicht tragisch, sondern entsetzlich. Dies zerreißt das Gemüt, daraus kann man nicht mit erleichterter Brust springen. Und wie dieser Präzeptor Germanie Schillers Meisterwerk mit der gleichen Blödheit verwirft, mit der er, freilich nur solange der zu siegen scheint, in Napoleon den Weltgeist, also auch wörtlich, den Weltgeist zu Pferde anhimmelt, so findet man nirgendwo die, so meine ich, doch bedeutsame Tatsache festgehalten, wie sehr es für Schillers Blick und einsamen Rang als Mensch, als Realist, als Historiker und Politiker und folglich auch als Dichter zeugt, dass allein er in seiner Umwelt Revolution und Napoleon mit Ekel durchschaut hat in ihrer wahren Natur. Schillers Gewissen verwehrt ihm jedes Verständnis für die Barbarei der Guillotine. Hatte er wie jeder Vernünftige den Sturm auf die Bastille von Herzen bejubelt, sprach er jetzt voller Widerwillen über die Pariser Vorgänge, die so rasch aufgehört hatten, das edle Wort Revolution zu verdienen, das doch neben Liebe das teuerste der Menschheit ist. Nie sind Schillers Geist und Humanität genauer charakterisiert worden, als durch einen Satz, den die Geniale unter den Frauen seiner Epoche, Madame de Stael, über ihn schrieb. Sein Gewissen ist seine Muse. Dieses Gewissen war sein Leitstern, auch als er die von vielen so oft verkannte Verwandlung vom Republikaner zum Royalisten vollzog, weil er zum Beispiel, aber doch nur ein Beispiel von zahllosen, an den zwei Herzögen, die sein Leben bestimmt haben, dem Schwäbischen in der Jugend, dem Thüringischen in seinen Mannesjahren ablesen konnte, dass die Staatsform sehr wenig bis gar nichts über das Los der Staatsbürger aussagt. So sicher Schillers angestammter Herzog in Stuttgart ihn wie Schubacht auf dem Hohen Asberg hätte kaputt gehen lassen, so selbstverständlich war es dem zu Weimar, ihn zu versorgen, ja zu adeln. Und so im Überpersönlichen. Seine Unbestechlichkeit ließ Schiller nicht dagegen erblinden, dass genau jene, die ihn der Räuber wegen und nur 17 anderen und noch mit 17 anderen ausländischen Zelebritäten wie Washington und Pestalozzi zum Ehrenbürger der Republik Frankreich erhoben hatten, dass die auch diejenigen gewesen sind, deren feige Serienmorde an Wehrlosen, auch an Kindern, die höchsten Ideale auch Schillers, denn die waren identisch mit denen der Französischen Revolution, alsbald in Blut und Dreck zertreten hatten. Schon am 8. Februar 1993 hatte er Körner geschrieben: Ich kann seit 14 Tagen keine französische Zeitung mehr lesen, so ekeln diese elenden Schinderknechte mich an, die nämlich am 21. Januar 1793 den ebenso unbedeutenden wie wehrlosen König geköpft hatten, den Monarchen immerhin, der als erster der Geschichte das Recht auf Arbeit zum Gesetz erhoben hatte, das wir Deutschen erst durch die Weimarer Verfassung und die der DDR erhalten haben. Und die DDR hat es getreulich praktiziert, dieses Gesetz, bis dann der Kohlstaat durch seinen federführenden Schäuble dieses Gesetz wieder aus der Verfassung herausstrich, anlässlich der Okkupation der DDR durch Bonn. Den König von Frankreich in einer Denkschrift vor der Guillotine zu retten, hatte Schiller noch für seine Pflicht angesehen, mit der herrlichen Begründung, Brief an Körner: Vielleicht rätst du mir zu schweigen, aber ich glaube, dass man bei solchen Anlässen nicht indolent und untätig bleiben darf. Hätte jeder freigesinnte Kopf geschwiegen, so wäre nie ein Schritt zu unserer Verbesserung geschehen. Es gibt Zeiten, wo man öffentlich sprechen muss. Und eine solche Zeit scheint mir die jetzige zu sein. Welche Zeit wäre es nicht, in der man öffentlich sprechen muss? Etwa unsere? Schillers Maxime sollte die jedes anständigen Menschen in jeder geschichtlichen Krise sein. Und dieser Impetus war bei Schiller schon da, als er mit ganzen 17 Jahren zum ersten Dramatiker überhaupt wurde, der das bis dato Unerhörteste riskierte, nämlich ins Personenverzeichnis seiner Räuber zu dem Motto in Tyrannos noch zu schreiben: Der Ort der Geschichte ist Deutschland. Die Kühnheit auch Lessings, seine Minna mitten in die eigene Umgebung zu stellen, aber doch eine Komödie, keine Brandfackel wie Räuber, war schon als höchst anstößig empfunden worden, sodass Emilia Galotti als Zeitkritik pures Dynamit an einen Hof in Italien ausgelagert werden musste. Daher war selbstverständlich das Radikalste, was je ein Dramatiker bei uns riskiert hat, Kabale und Liebe in seine landeseigene Umgebung und Gegenwart zu stellen. Was immer man gegen seine Exzellenz Baron Dalberg vorbringt, es bleibt sein Ruhm, dieses noch heute revolutionärste aller unserer Dramen uraufgeführt zu haben. Und zwar ohne zu verlangen, Schiller solle es wie einst die Räuber dorthin verlegen, wo Kabale und Liebe keinem wehtut, in ein auch wie immer benanntes märchenfernes See zu ahnen, um eine der von keinem Menschen gekannten und gefürchteten Provinzen zu nennen, wohin stets der schlaue Brecht zum Ärger und zur künstlerischen Enttäuschung seines Freundes Piscator alle seine Zeitstücke, von Furcht und Elend abgesehen, weggeschoben hat, damit er allerorten hoffähig bleibe. Brecht hat man tatsächlich sogar in Bonn immer spielen können, das geschah ihm recht, was für ein Unbedenklichkeitszeugnis für einen Autor, der gegen Schiller geschnötet hat, nicht eine einzige Zeile Schillers mehr lesen zu können. Geschnödet gegen jenen Schiller, dem auch der Ruhm ohne Beispiel zukommt, das Drama geschrieben zu haben, Wilhelm Tell, das als einziges von Hitler persönlich verboten worden ist. Schillers einsame Tugenden, Mut und Menschlichkeit sind dank ihrer Rarität im deutschen Drama auch eine politische Größe ersten Ranges geblieben. Tell propagiert: und frei erkläre ich alle meine Knechte, seine letzte Zeile, nachdem er doch immerhin mit Wilhelm Tell auch ein Drama geliefert hat, das den Tyrannenmord propagiert. Unsere heute 80 Minuten hier erlauben nur diesen knappsten Streiflichter auf jene drei Stücke, die dank ihrer einzigartigen demagogischen Qualitäten und polemischen Wucht, die der Gegenwart nächststehenden sind: Räuber, Kabale und Liebe, Wilhelm Tell. Denn diesen dreien ist Rebellion in Permanenz so eingefleischt, wie sonst keinem deutschen Stück, abgesehen von Boitschek. Doch dieser Büchner-Soldat ist ein staatliches Opfer, das man bemitleiden muss. Schillers Gestalten sind dagegen die Täter, die auch unsere Gesellschaft braucht, denen wir folgen müssen. Folgen wohin? Selbstverständlich in die Revolution, denn Moch, Ferdinand, Tell sind Schillers Leitbilder für den kommenden Che Guevara Europas. Ein Beispiel: vor drei Tagen in unseren Zeitungen die fast wörtliche Wiederholung einer Schauernachricht vom vorigen Monat, dass nun also Opel ebenso wie im September Mercedes trotz Rekordgewinnen, dies Jahr ist die eigentliche Ruchlosigkeit, ebenfalls 9.000 wegschmeißen werden in die Arbeitslosigkeit. Hier vor mir sitzt eine Berliner Buchhändlerin, die am Samstag in der Commerzbank am Pariser Platz Bücher derer verkaufen musste, die da von 9 bis 18 Uhr Vorträge hielten und anhörten, ihr Thema: Wertbalance, Führungsmodelle der Zukunft. Und da war natürlich allein von der Wirtschaft die Rede, denn Größen gibt es ja heute überhaupt nur noch in der Wirtschaft bei uns, der unsere Parteienoligarchie die Füße legt. In diesen 9 Stunden hat keiner der Rednerinnen und Redner auch nur eine Minute die Rausgeschmissenen erwähnt. Ihr so vor ihnen genanntes Personal, dieses vor ihnen sogenannte Personal, was sie zuweilen auch unsere Leute nennt, die Bosse verhöhnen diese Leute ja sogar als Freigestellte. Hörte einer aus diesen Konzernspitzen uns jetzt hier zu, übrigens ist auch der Spiegel schon derart entartet zum Konzern, längst so systemimmanent, dass er sich nicht mehr kennt. Es brächte gar nichts, gemäß dem uralten russischen Sprichwort: du kannst mit Reichen nicht über Arme sprechen. Denn so wenig auch von Marx übrig geblieben ist, unsterblich bleibt seine Beobachtung: unser gesellschaftliches Sein bestimmt unser Bewusstsein. Tell, die Magna Carta des politischen Dramas, bleibt seiner Gefährlichkeit wegen auch das einzige in keine Staatsform jemals integrierbare Stück, weshalb wir auch am 20. Jahrestag der Uraufführung 2003 nicht eines der mehr als 300 deutsch sprechenden Theater, allesamt so königlich subventioniert wie nirgendwo sonst auf der Welt, wie nie in der deutschen Geschichte, den Tell auf dem Spielplan hatten. Logisch, denn dieses Stück nimmt um genau 100 Jahre die Lehre von der permanenten Revolution vorweg, die unser Sechs Leo Trotzki, natürlich im Gefängnis, zuerst klassisch definiert hat. Trotzki fragt in Zeit und Mittel: ist zum Beispiel vom Standpunkt der reinen Moral individueller Terror erlaubt oder verboten? Und er antwortet: in dieser abstrakten Form existiert diese Frage für uns überhaupt nicht. Zweifellos hat er recht. Dieses heikelste aller Probleme außer Kriegserklärungen ist nur ad personam zu erörtern und im Hinblick auf ein ganz bestimmtes politisches Vorhaben. Lösbar ist es nie. So enthält auch Jakob Burckhardt sich, wo er in seiner Vorlesung 1867 den Mord als Hilfsmittel behandelt und ihn als nicht wegzudenken im Haushalt der Geschichte konstatiert, sich jeder moralischen Bewertung. Doch feiert er ihn, wo er Wilhelm Tell 1859 am 100. Geburtstag Schillers nennt, uneingeschränkt. Jedoch der Geniale unter den deutschen Politikern, Bismarck, nennt schon auf der ersten Seite seiner Gedanken und Erinnerungen den Tell einen Rebell und Mörder, während Trotzki erstaunt, doch ohne eigenen Kommentar schreibt, die konservativen Schweizer bezeugen noch heute dem Terroristen Wilhelm Tell ihr offizielles Lob. Ich ergänze, so muss das auch bleiben, in einem Europa, das schon heute mehr Arbeitslose zählt als Spanien-Einwohner. Es waren immerhin Streiflichter der Hoffnung, sehr schnell wieder verlöschende Streiflichter. Das voriges Jahr der CDU-Ministerpräsident in Hannover, anlässlich der Stilllegung der Kalibergwerke Bischof Rothe, das Gangstertum in der BRD Raubtierkapitalismus genannt hat. Ebenso ein Streiflichter Hoffnung, dass Ende Dezember 2004 dem schweizer-deutsche Bankchef der bayerische Regierungschef seine Abscheu ausgedrückt hat, leider noch ohne Ackermanns Rauschmiss zu fordern. Ackermann hatte, ich glaube als erster überhaupt, die Schamlosigkeit ehrlich einzugestehen, dass er abermals nach Gewinnjahren ohne Beispiel in der 130-jährigen Geschichte der Deutschen Bank einige tausend Frankfurter Bankangestellte allein deshalb liquidierte, weil er die Rendite auf 25% steigern will. Habgier auf Kosten der Existenz von Mitmenschen, verächtlichst aller Leitziele, aller Lebenszwecke, ist also das der repräsentativen Deutschen Bank, die natürlich damit wegweisend überhaupt wird im BDI, Bund der Industrie, und das in jeder Unkenntnis praktiziert, die stets in der Geschichte die Mächtigen als die Ahnungslosen charakterisiert hat. Fische sehen das Wasser nicht. Mächtige hören nicht, was ihre Untertanen sprechen, weil fast alle Medien als Flüchtlinge der Tonangebenden nur berichten, was die hören wollen. Tagesschau-Offizialität oder die der FAZ, die ja gerade noch deshalb noch existiert, weil sie die Inserate der Banken hat. Die zwei profundesten Kenner des Ancien Regime, Fürst Talleyrand, Außenminister Napoleons und auch noch der zurückgekehrten Bourbonen, ebenso Österreichs Botschafter in Paris und später Staatskanzler Metternich, beide dann über 80, haben ausgesagt, kein Mensch am Hofe von Versailles habe auch nur eine Gassenrevolte für möglich gehalten, noch wenige Wochen nicht, bevor man ihn zur Guillotine schleifte. Und selbstverständlich steht auch heute uns, 5 Millionen Arbeitslose, Tendenz steigend, dagegen 11 Millionen Euro Gehalt für Ackermann, dies allein bei der Deutschen Bank, wie viel dazu in anderen Aufsichtsräten noch, wird sogar er nicht mehr zählen können, steht auch meinen Enkeln und ihren Kindern die Revolution ins Haus. Und sie wird entstehen aus keiner linken, keiner rechten Ideologie, sondern aus nackter Not. Dass links oder rechts längst schon keine Kategorien mehr sind, wissen sogar vernagelte Dogmatiker, seit jedem Kabarett-Szenen Gewerkschafter Zwickel, Bankboss Ackermann, wegen der gleichen Schiebergeschichte auf der gleichen Anklagebank und Freispruch, denn diese BRD hat ja Gesetze gegen Wirtschaftsverbrecher überhaupt nicht. Diese hierzulande notwendige Revolution wird nicht anders als die französische, da glaube ich dem gründlichsten aller Geschichtekenner, dem stockkonservativen Burckhardt, entfacht werden durch den Geist Schillers, dessen drei heute genannte Stücke die Leitbilder für Umstürzer sind. Mit nur einem Tellschuss wird sie nicht auskommen, die Revolution. Gemäß der Voraussage auch Burckhardts 1890 in einem Brief an den Karlsruher Stadtdirektor von Breen, einmal werden der entsetzliche Kapitalismus von oben und das begehrliche Treiben von unten wie zwei Schnellzüge auf denselben Gleisen gegeneinander prallen. Gewiss wird der Che Guevara Europas einen erschreckenden, einen furchtbaren Auftritt haben, weil er unentbehrlich ist. Er wird morden und wird ermordet werden, aber hoffentlich dennoch die Arbeitslosen des Kontinents über alle Grenzen, Ländergrenzen weg vereinigt haben, ihre Integrationsgestalt. Doch zunächst zwei Gedenkminuten für den Tell des Jahres 1938, weil den in Deutschland kein Mensch kennt, den Schweizer katholischen Theologiestudenten Maurice Bavaud, dessen Einlieferung als Geköpfter in die Berliner Anatomie Hitler am 3.6. veranlasst hat, Schillers Schauspiel zu verbieten. Ein Jahr später, als nach dem 10.6.42 die Berliner regierenden Raubmörder verkündeten, dass wir Deutschen jedes Dorf Lidice dem Erdboden gleichgemacht haben, das angeblich die Tschechen beherbergte, die per Fallschirm aus London kommend auf Befehl Churchills Hitlers Prager Satrapen Heydrich durch eine Telltat umgelegt hatten, griff Thomas Mann spontan wieder zu Wilhelm Tell und notierte: politisch stark, poetisch sehr veraltet. Thomas Mann in Kalifornien konnte nicht wissen, dass er ein Drama wieder las, dem der Ruhm ohne Beispiel zukommt, das einzige der Weltliteratur zu sein, das Hitler persönlich im Jahre zuvor ohne Angabe der Urtatsache, weil schon die Erwähnung von Attentaten den Imitationseffekt auslöst, verboten hatte. Und Hitler hat noch erstmals in seinem Krieg existenziell verunsichert, da seine Panzer vor Moskau geschlagen waren, am 12.12.41 die Zeit gefunden, seinem Verbot des Dramas den Ukas hinterherzujagen. Künftig hätten sogar noch Kernsprüche und Lieder aus Wilhelm Tell, der als Lehrstoff in den Schulen nicht mehr behandelt und nicht mehr ausgeliehen werden dürfe, aus neuen Schulbüchern zu verschwinden. Hitler hatte soeben in den Hinrichtungsprotokollen aus Plötzensee gelesen, dass Tells Eidgenosse Bavo 1938 seit 1938, den Reichskanzler in München zu erschießen, anlässlich des jährlich am selben Ort zur selben Stunde stattfindenden Gedenkmarsches an den Novemberputsch 1923. Es war ja dies der einzige Tag im ganzen Jahr, an dem jeder wusste, zu welcher Stunde hier Hitler durch diese hohle Gasse muss er kommen, in München marschieren werde, sodass auch Johann Georg Elser zur gleichen Stunde am selben Tag dort seine Tatortbesichtigung für sein Attentat im Bürgerbräukeller ein Jahr später vornahm. Ein Schweizer Tell und ein deutscher Tell, 6 und 5 Jahre früher als Stauffenberg, der Urenkel Kneisenaus. Und Maurice Bavo war der Heroische, weil allein er schon vor dem Krieg den Tyrannen hatte erschießen wollen. Und weil zweitens nur er es mit Pistole tun wollte, also in der Gewissheit, gelyncht zu werden, während Elser wie Stauffenberg sehr solide Chancen hatten, unerkannt davon zu kommen. Wir heute, glückverdummt durch 60 Jahre Frieden, sind leicht versucht, einer solchen Balladenfigur, die mit 22 aufbricht, den Mann zu töten, der ein Jahr später eine Kriegslawine lostritt, die 56 Millionen Menschen erschlagen wird. Wir sind versucht, diesem Studenten Mangel an Realismus vorzuwerfen, sehr zu Unrecht. Denn genau dies, noch ein Jahr später, plante auch der Schotte Sir Mason MacFarlane, damals Militärattaché in Berlin. Er reiste 1939 in die Downing Street, David Irving hat das erforscht, um dem Premierminister zu sagen, werde Hitler nicht am 20.04. während der Parade zu seinem 50. Geburtstag erschossen, so sei der Zweite Weltkrieg absolut unvermeidbar. Die Führertribüne lag gegenüber der Berliner Wohnung des Attachés. Im Lärm der Marschmusik der vorbeirasselnden Panzer, der auch paradierten Flugzeuge, wäre die Herkunft eines Blattschusses auf den späteren Installateur von Auschwitz niemals rekonstruierbar gewesen. Aber dieser Offizier besprach, Blattschützen benötigte, schießen selbst konnte er nicht, schwer verwundet im Ersten Weltkrieg. Anders als der Schweizer seinen Entschluss nicht allein mit seinem Gewissen, sondern mit Chamberlain, der sich zum Tellschuss nicht einmal auf Hitler durchringen konnte. Hitler wusste auch, warum er schon 5 Monate vor Bavos Versuch nicht mit seinen Paladinen im biergelben Hemd und mit Schellenbäumen in ihren silberblitzenden Generalsuniformen ins Burgtheater gekommen war, als dort 1938 an Hitlers Geburtstag zur Feier auch der Annexion Österreichs Schiller gespielt werden sollte. Lebte doch Hitler so umsichtig wie leider erfolgreich nach seiner Maxime, völlig überraschend kommen und gehen, ist die einzige Möglichkeit, Attentaten zu entgehen, was ja bei Theaterbesuchen nicht möglich ist. Hitler sprach sehr oft bei Tisch über seine Angst vor Attentaten und allein deshalb sprach er oft von Schiller. Und er sprach nur von Schiller. sonst von keinem einzigen anderen Dichter, und sprach von Schiller nur deshalb und stets bedauernverächtlich, weil der Wilhelm Tell geschrieben hatte. So am 3.5.42, als der mörderische Feigling, der sich ja auch kein einziges Mal eine zerbombte deutsche Stadt angesehen hat, sich wieder einmal über den Tell des Jahres 38 ereiferte, den im Vorjahr enthaupteten Bavou, der ihn von einem märchenhaft günstigen Standort, erste Reihe der sogenannten Ehrentribüne, nur deshalb nicht erschießen konnte, weil er nicht einkalkuliert hatte, er konnte es nicht einkalkulieren, eine Handschuh an der Pistole in der Manteltasche, dass sich die rechten Arme aller dort Gaffenden zum Gruß erhebt und alle Fahnen gesenkt würden vor Hitler, als der vorbeiging, sodass Bavou ihn nicht mehr sah. Dies nur als pflichtiges Dankwort, denn von Wilhelm Tell sprechen, meine Damen und Herren, sollte immer heißen, von heute sprechen, von unserer Gegenwart oder jüngsten Geschichte. Vor Schiller muss jeder sich schämen, der ihn nur als Klassiker liest, nicht auch als den immer aktuellen Täter im Sinne der drei erwähnten Stücke. Der Ruf im Carlos, geben Sie Gedankenfreiheit, hat in Hitlers Machtbereich stets anstößigsten Szenenapplaus ausgelöst. Und so hat denn auch schon zum 10. Jahrestag des Attentats vom 20.07.44 Bundespräsident Heuss Wilhelm Tell das Drama der Widerstandsbewegung genannt. Es ist das einzige, weil es anders als Julius Caesar auch das Volk zeigt. Deshalb, wie gesagt, von der Bundesliga der Feiglinge, unseren Generalintendanten gemieden, wie von der Hundeschnauze das Wespennest. Ich zum Beispiel, der seit 60 Jahren ins Theater geht, hatte noch nie Gelegenheit, Tell in Deutschland zu sehen, nur einmal in Zürich. Nie gespielt wurde das Stück immer dann, wenn man es nicht benutzen konnte, wie unsere Bühnen zur Napoleonszeit das vorbildlich getan haben, Schillers Text als Widerstand gegen einen äußeren Feind zu inszenieren. Gegen Mächte aber, die innerhalb der Nation zur Tyrannei werden, inszenieren Intendanten keinen Aufruhr, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. So schon erwähnt Berlins Direktor des Königlichen Schauspielhauses, Exzellenz Iffland, der zwar als erster Goethes Weimarer Inszenierung des Tell nachspielen will, jedoch von Schiller derartige Streichungen verlangt, dass der Dichter, der sogar an einigen Stellen hatte nachgeben müssen, endlich am 14.04.1804 droht, den Tell überhaupt für Berlin zu verbieten. Quälend heute zu lesen, welche leise Treterei Schiller abgefordert wurde, nicht etwa vom Hof, sondern allein vom Intendanten. Königin Luise dagegen bat den Dichter, nach Berlin zu ziehen, um ihre Söhne zu erziehen. Denn im Gegensatz zu demokratischen Herrschern hatten Monarchen auch noch Wilhelm der Letzte Interesse an der Kunst, Liebe zu ihr, und verkörperten das auf die einzig legitime Weise durch ihr persönliches Erscheinen, während ja in 55 Jahren BRD noch niemals, nicht ein einziges Mal, ein Fotograf, einen Kanzler oder Bundespräsidenten in einer Uraufführung erwischt hat. Zum 20. Jahrestag Schillers wies Carlo Schmidt nach, Schiller sei der weitaus meistgespielte Klassiker, gerade in Russland, viel mehr gespielt als Shakespeare, da russische Theaterleute sowohl unter der Knute des Zaren wie unter Stalin die bedeutendste aller Aufgaben des Dramas sahen, Widerstand zu leisten, von Schiller wie von keinem anderen Dichter erfüllt gesehen haben. Wir Deutschen dagegen, Verzeihung, es ist sehr warm hier drin für einen alten Mann. Wir Deutschen dagegen, ich weiß auch, dass heute keiner lebt, der fähig wäre, Kirschgarten zu dichten. Wir haben seit Kriegsende den absolut harmlosesten, das heißt den gänzlich apolitischen aller Klassiker zum meistgespielten Autor überhaupt in deutschen Landen gemacht, den Russen Anton Tschechow, weil Tschechow während 100-jähriger Diktatur in Russland weder bei Zaren noch bei Kommunisten jemals mit einem einzigen Wort Anstoß erregt hat. Doch Anstoß erregen, so wörtlich auch im Brief Schillers an Iffland, das heißt gegenwärtig sein und ist die Aufgabe des Dramas schlechthin, wenn es sich allein amüsieren will. Und ist wie bei keinem anderen Stück die Forderung des Tell, des auch populärsten Stücks des seit 150 Jahren meistverkauften Reklamhefts. Denn das Publikum, nicht anders als Schüler, das Publikum will vom Theater gefordert werden, seinen Problemen konfrontiert. Liest man Tell als Erwachsener, bestürzt uns, dass er auf jeder Seite zum Widerstand aufruft, Widerstand gegen jede Bedrückung, egal ob die von einem Landesfeind ausgeht oder von einem Feind im Inneren. Nur sind ja innere Feinde, Ausbeuter, Bürokraten, Funktionäre viel schwieriger zu erkennen, da als harmlose Zivilisten getarnt und da es heute den äußeren, den uniformierten Feind in Europa nicht mehr gibt. An seine Stelle ist der Feind innerhalb der Nation getreten, jetzt zum Beispiel die Diktatur der Banken, der Großkonzerne, die so hoch, was nirgendwo sonst möglich war, unsere Regierungen entmündigen. Und was, McKinsey kommt, zum Albtraum aller Lohntütenabhängigen wurde, so bedrohlich, dass es uns Goyas Bild aufzwingt vom Saturn, der seine Kinder frisst. Unser Eulenspiegel der Republik, Dieter Hildebrand, sagte neulich todtraurig, Politik ist der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt. Tell ist demnach weder als Attentatsdrama noch als das eines Volksaufstandes verjährt. Weil wir den Gedenktag an den 17. Juni 1953 abgeschafft haben, ich habe damals vergeblich in einem Leitartikel der Welt dagegen protestiert, abgeschafft haben zugunsten jenes Tages, der keinen Tropfen Blut gekostet hat, nämlich des 3. Oktober, noch Einzelheiten, denn damals hatten deutsche Stalinisten über 167 von 217 Landkreisen den Ausnahmezustand verhängt. Mindestens 50 Demonstranten wurden ermordet, einige so der Rädelsführer, der sogenannte, wie man Ernst Jenrich schimpfte, noch mit den gleichen Guillotinen, mit denen schon die Nazis enthauptet hatten. 765 SED-Mitglieder gaben ihr Parteibuch zurück, zahllose erhielten Zuchthaus. Es war dies ja ein Staat, in dem zeitweise die Weitergabe einer westlichen Zeitung bis 8 Jahren Zuchthaus einbringen konnte. 40 Rotarmisten wurden an die Wand gestellt, wegen ihrer Verweigerung des Befehls, auf deutsche Arbeiter zu schießen. Natürlich bleibt es unendlich beschämend und deprimierend, dass nicht einmal Ulbricht durch Tellschuss ermordet werden konnte, aber die SED-Spitze hatte sich ins russische Hauptquartier geflüchtet. Wilhelm Tell aber lehrt, dass ein Aufstand nichts wird, ohne mindestens einen höchst prominenten Ermordeten als Integrationsfigur. So kam es noch zum Bau der Mauer, an der dann 208 DDR-Insassen ermordet wurden. Ich zähle sie in einem Gedicht, als die Mauer endlich gefallen war. Die Kreuze der Hingerichteten, der Ermordeten, wurden neulich weggeräumt in Berlin, weil man sich nicht dazu entschließen konnte, der Bank, die das Grundstück haben wollte, auf dem die Kreuze standen, das Grundstück zu bezahlen und die Kreuze stehen zu lassen. Also mein Gedicht heißt Die Mauer. Vergessene verkörpern Geschichte als Dauerruin, ewig verschwundene, nie mehr gesuchte. Erst 10 Jahre nach seinem Sturm auf Berlin entlässt der Kreml schon abgebuchte 30.000 Zivilinternierte und Hitlersoldaten. Nur weil das Rote Kreuz sie gefunden? 10 Jahre nach Russlands Siegerparaden in Schweigelagern noch geschunden. Gab es mehr? Khrushchev wie Bulganin verneinen. Gib mir Ehrenwort, Adenauer. Doch sie umzingelt dann für Ulbricht Berlin 28 Jahre mit der Mauer. Argwohn bleibt. Ließen sie alle Gefangenen ziehen? 2, die brutal wie einst Stalin die Zufahrt schlossen? 208 Zivilisten, die fliehen, werden im Frieden an der Mauer erschossen. Vergessene verkörpern Geschichte als Dauerruin. Auch der Schießung dann 1991 eines Chefs der so sich nennenden Treuhand war ein Politikum. Hatte doch Wolfgang Schäuble federführend für den Kohlstaat zur totalen Ausbeutung der 17 Millionen Ostdeutschen in Berlin einen Herrn Rohwetter internalisiert, ohne wieder das Burkhardt-Kriterium, dass ein einziger DDR-Bürger dagegen ein einziges legales Rechtsmittel gehabt hätte. Beispiel: Schäuble erlaubte einer Schweizer Familie 100 Interhotels zwischen Werra und Meißner aufzukaufen, Bund schenkte den Ausländern dazu noch 50% als Steuerermäßigung, während er systematisch jeden Ossi daran hinderte, auch nur einen Milchladen oder eine Eigentumswohnung im Umkreis von 20 Quadratkilometern um die Friedrichstraße zu erwerben. Was war Gessler gemessen an diesem Präsidentschaftskandidaten für ein geradezu mitleiderregend komisches, grotesk harmloses Männchen? Doch Bismarck resümierte mit 69, der Mord ist niemals politisch, er ist immer ein Verbrechen. Die Politik verwendet solche Mittel nicht, sie bedarf ihrer nicht. Das hören wir gern, das entspricht unserem Ethos. Allerdings, wenn einer wie Bismarck zeitlebens oben aufwacht, als Inhaber höchster Ämter, dann kann er gesetzlich parlamentarisch das Notwendige versuchen durchzusetzen. Was jedoch selbst Bismarck bei seinem bedeutendsten Vorhaben, nämlich die frühesten Arbeiter, die friedliche Revolution anzuzetteln, nicht geglückt ist. Wir Deutschen sind ja die Nation, die ihre Geschichte am stupidesten verdrängt. Keineswegs unsere Schandtaten, die verdrängt jedes Volk. Nein, wir trügen sogar unsere Ruhmesblätter. So wissen wir nicht, dass Bismarck, sein Geniestreich, im Bunde mit seinem 86-jährigen Kaiser die ersten Arbeiterschutzgesetze der Weltgeschichte geschaffen hat, zur höchsten Bewunderung Bernard Shaws und Heinrich Manns, schon 1883, 14 Jahre vor Großbritannien. Wir wissen nicht, dass er als weißer Revolutionär, so Henry Kissinger, Lothar Gall, damals vom Reichstag wörtlich auch das Recht auf Arbeit gekoppelt mit einem auch wörtlich Einspruchsrecht des Staates gegen ungerechtfertigte Entlassungen eingefordert hat. Doch der damals führende Liberale, schon die gleiche dreiste Nullnummer wie heute der, schrie im Reichstag dem Fürsten Bismarck ins Gesicht, was er hier fordere, sei wörtlich nicht nur schon Sozialismus, sondern bereits Kommunismus. Bismarck wurde mit einer Wut abgeschmettert, die der Bedeutung seines in der Tat revolutionären Vorhabens entsprach. Man stellt sich noch heute nach 120 Jahren das Geschrei vor, verlangte jemand vom Bundestag das Einspruchsrecht des Staates gegen ungerechtfertigte Entlassungen. Übrigens hat das Jahr genau ein Jahrhundert vor Bismarck schon Talleyrand die unsterbliche Maxime geprägt und deshalb vermutlich hat der letzte französische König sie noch ins Gesetz geschrieben, 1783. Das einzige Recht des Besitzlosen ist sein Recht auf Arbeit. Wieder ein Fürst, der schon verlangte, was 200 Jahre später Herr Schäuble noch aus dem Einigungsvertrag herausgestrichen hat. Auf Gütern aufgewachsen sahen Talleyrand wie Bismarck schon als Kinder, dass Gutsherren den abgeschufteten Landarbeitern samt Familien Essen und Wohnen auf der Scholle schuldeten. Felonie hieß unter ihren Standesgenossen 1000 Jahre lang die Untreue des Herrn gegenüber dem Knecht, wenn er nämlich diesem Gesetz nicht nachkam. Von der dann die Fabrikanten der Gründerjahre fast so wenig mehr wissen wollten, wenn sie ihre alten Arbeiter wegschmissen, wie heute Josef Ackermann. Immerhin gründeten die Arbeitgeber der Gründerjahre Arbeitsplätze, während heute McKinsey und so weiter. Große Dramen sind ja nie nur historische. Mögen sie auch an geschichtlichen Ereignissen präzise festgemacht sein, verjähren sie nicht mit denen. Sondern sie haben einen jeden neuen Auftrag, jede neue Generation, Muster Nathan der Weise, dass die Pflicht, nein, die Selbstverständlichkeit der Toleranz lehrt, ganz gleichgültig welcher Zeit, welcher Nation, Staatsform, Rasse, die Menschen im Stück oder ihre Zuschauer angehören. Und sie ist auch der Ruf, geben Sie Gedankenfreiheit, in die Gegenwart übersetzt muss er heißen, geben Sie Freiheit vor der Wirtschaft, keineswegs nur an einen dogmatisch vernagelten König gerichtet, sondern jede Diktatur, wie demokratisch auch immer die sich maskiert. Denn es ist ja stets die Macht, nie die Staatsform, die Diktatur auslöst und die dann in jeder Epoche neu zu einem nur immer anders uniformierten, heute eben zivil getarnten Absolutismus führt. Übrigens dürfen wir keinesfalls Vorwürfe gegen unsere vor 60 Jahren schreibenden Verfassungsväter richten, wenn auch wir erst heute merken, was 1996 der Schweizer Philosoph Arnold Künstli festhielt. Zitat: Unsere Demokratie, die an einem schweren Geburtsfehler leidet, sie bestimmt nur die staatliche, nicht auch die wirtschaftliche Ordnung. Demokratie impliziert Gleichheit der Rechte. Die Bürgerinnen und Bürger sind jedoch nur den staatlichen Gesetzen gleich. Vor den Gesetzen einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung sind sie krass ungleich. Hier entscheidet nicht die Mehrheit, sondern das Eigentum. Deshalb war unsere bürgerliche Demokratie von allem Anfang an nur eine halbe. Und diese Hälfte schrumpft zusehends, je mehr die undemokratische Wirtschaft die demokratische Politik dominiert. So ist das heute. Wird einem das Portemonnaie geklaut, kann er vor Gericht gehen. Nimmt man ihm den Arbeitsplatz, steht er da ohne ein einziges legales Rechtsmittel. Das war aber 1948 nicht vorauszusehen. Denn damals war die kaputtgebombte oder als Reparation den Siegern ausgelieferte Industrie ohnmächtig und dann nach Jahren zum segensreichen Motor des Wirtschaftswunders aufgebaut zu werden. Die entscheidende Bedrohung des Einzelnen ging noch keineswegs von Banken, von der Wirtschaft aus, im Gegenteil. Damals waren die ein Segen. Kanzler Erhard hat ja stets von Ordo-Liberalismus gesprochen. Es kam nicht vor, was längst Usus wurde, Menschen auch in beispiellosen Gewinnjahren wegzuwerfen, damit allein der Staat sie ernähre. Aber Verfassungen veralten ebenso wie Generationen. Folglich müssen sie korrigiert, ergänzt werden, gemäß der Mahnung im Egmont, denn Goethe war sich keineswegs zu fein, Verfassungsfragen sogar in seinen Dramen abzuhandeln, muss nicht in jeder Zeitfolge, sich jedes Verhältnis verändern und eben darum eine alte Verfassung die Ursache von tausend Übeln werden, weil sie im gegenwärtigen Zustand des Volkes nicht umfasst, fragt Goethe Egmont. Ja, und dazu noch zwei Belege, dass der Aufstand gegen eine scheinbar verfassungsgeordnete Staatlichkeit immer erneut gewagt werden muss, also die Lehre des Tell eine permanent gültige, weil immer neu notwendige ist. Zunächst ein bedeutendes, trotzdem ganz friedliches Beispiel. Als endlich vor zwei Jahren einige Abgeordnete sich fanden, auch für Deutschland die Grundlage überhaupt jeder Demokratie unserer Verfassung einzuverleiben, nämlich das Referendum, das Tells Eidgenossen schon seit 1848 haben. Nur 50.000 Stimmen braucht es in der Schweiz, damit die Untertanen in allen einzelnen Fragen der Politik mitreden dürfen, statt wie unsere bundesdeutsche Akklamationsgesellschaft, so nennt uns Jaspers, nur mundtot vor der Tagesschau zuzugucken, was die da oben machen. Da gingen unser Kanzler, unser Außenminister, beide in Berlin, wie ich mich kundig gemacht habe, die wenigen Schritte zur Abstimmung nicht einmal hinüber in den Bundestag. So unerwünscht ist beiden und nicht nur ihnen, dass versucht werden sollte, die Parteienoligarchie, zu der unsere Selbstversorgerkaste in nun 55 Jahren denaturiert ist, wieder zu einer einst beabsichtigten Demokratie zurückzuführen. Die Schweizer dagegen haben sogar 1874 noch durchgesetzt, dass sie das Recht zur Eigeninitiative erhielten. Was 100.000 an einem Wahlsonntag fordern, muss ihr Parlament behandeln. Beneidenswert. Während bei uns Kanzler wie Außenminister, die doch beide so linksaußen wie möglich begonnen haben, zu den einzigen Staatsmännern des Kontinents gehören, so rasch verdirbt jeden die Macht, dass sie ihrer Nation die Abstimmung über die Europaverfassung verweigern. Nicht interessiert an Demokratie. Man rufe Biden zu aus Don Carlos, sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung hegen. Zweiter Beleg für die immerwährende Notwendigkeit des Widerstands gegen den Staat, das spektakuläre Urteil im Januar vorigen Jahres, aber dessen Annullierung neulich im März. Was ein Jahr vorher Recht war, ist im März nächsten Jahres dieses Recht nicht mehr. Der Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte hat endlich einer Handvoll Ossis das Recht auf Rückgabe ihres Landes gegeben. Hier ist keine Zeit, auf Details dieses widerlichen Skandals einzugehen. Ich zitiere nur wenige Zeilen aus dem Essay des Zeitherausgebers Michael Naumann vom 29.01.04. Naumann schreibt: Am Anfang der Einheit stand eine Lüge, wie die Regierung Kohl aus Eigennutz die Enteignung in Ostdeutschland legitimierte und die Verfassung verbog. Der Bundestag hat den Verfassungsbruch sanktioniert. In den kommenden Monaten wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein Geflecht von historischen und juristischen Irreführungen entwirren. Es geht um die entschädigungslose Enteignung von 13.699 Betrieben und Gütern mit 3,3 Millionen Hektar agrarischen und industriellen Landes von Fabriken und Handwerksbetrieben. Politisch gesehen geht es jedoch um einen einmaligen Skandal. Hand in Hand mit der Volkskammer und dem Bundesverfassungsgericht unter der Präsidentschaft Roman Herzogs hat die Bundesregierung den Bundestag und die Altbesitzer im Jahr 1990 hinters Licht geführt. Es hagelte Lügen von höchster Stelle. In meinen Wessis in Weimar ist eine Szene, wie ein Bauernpaar in Sachsen, typisch für nicht wenige, sich am Fensterkreuz der Wohnstube aufhängt, weil es dieses Recht bei der Okkupation der DDR durch die BRD nicht erhalten hat, das dann 2004 der Straßburger Gerichtshof doch, um es 14 Monate später zu widerrufen, gesprochen hat. Motto meiner Szene: Sachsen hält die Spitze unter den deutschen Bundesländern mit 1435 Selbstmorden 1991. Die ganz einfache Frage: Wäre es abnorm, oder es ist nicht vielmehr unsere sogenannte Normalität abnorm, wenn ein Sohn, eine Tochter dieser zwei Bauern den mit einem Tellschuss beseitigten, der das ihren Eltern angetan hat? Wo steht eigentlich das Gesetz als Gesetz? Politiker seien die einzigen Berufstätigen, die ohne persönliche Haftung handeln dürfen, sogar dann, wenn sie Existenzen ihrer Mitmenschen vorsätzlich vernichten. 14 Monate nachdem Zeit, Welt und alle anderen Verantwortlichen den Nachweis geliefert hatten, dass laut Urteil Straßburg der Kohlstaat die Einigung mit einem Landraub verbunden hat, für den es seit Ende des Kolonialismus und Stalinismus kein Beispiel mehr gab, muss ergänzt werden: Am 30. März 2005 hat dieses selbe Oberstgericht sich dieser selben Frage entzogen durch die Bemerkung, es sei nicht zuständig. Wie dem auch sei, wo Gerechtigkeit nicht auch für eine Minderheit von nur 71 Personen, Institutionen, Kreisen und so weiter vorhanden ist, ist überhaupt keine Gerechtigkeit. Doch Wilhelm Tell, wer sonst, gibt Auskunft, wie auf eine solche juristisch verbrämte Untat allein reagiert werden kann. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last, greift er hinauf getrosten Mutes in den Himmel und holt herunter seine ewigen Rechte, die unzerbrechlich wie die Sterne selbst. Auch in gerechter Sache ist Gewalt. Das ist also Schiller mit dem Tell natürlich. Auch in gerechter Sache ist Gewalt. Man muss sich vorstellen, da wird von einem, der sich selber als Rechtsstaat feiert, einer Minderheit in vollen Friedenszeiten ihr Land entwendet. Auch im Tell geht es um Land. Land ist der heiligste Besitz, den der Mensch neben seiner Familie hat. Und hier sind auch Menschen betroffen, deren Familien, die sich jetzt ad infinitum geraubte Land seit 300 Jahren gehört hat. Stellen wir uns nur vor, unsere Sippe werde hier beraubt. Wir seien die Bestohlenen. So haben Parteien auch der Massenarbeitslosigkeit, ein so widerliches Wort, fast wie Menschenmaterial, nur noch einen Daseinszweck: sie zu unterwandern, um die notwendige Revolution so unblutig wie möglich anzuzetteln, nämlich im Bundestag. Der politisch Fähige, wenn er auch Verantwortungsgefühl hat, schafft nicht das Parlament ab, sondern benutzt es als die Basis, die eine neue Gewaltherrschaft nach einem gesellschaftlichen Umsturz ausschließt. Dagegen hat Hitler das Parlament zugemacht, um seine Gewaltverbrechen durchführen zu können. Der Kapitalismus als einziger Gott der Epoche, die Marx und Engels ebenso verachtet, wie einst die Götter der Antike verachtet waren, seit dem Totalitarismus Jesu Christi. Doch wer nichts mehr zu fürchten hat auf Erden, wie heute die Banker, nicht einmal mehr einen Gegner wie noch vor 20 Jahren den Ostblock, den muss Gott wieder zugrunde richten, irdisch durch Revolution. Denn an dem erfüllt sich das Gesetz Lord Actons: Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Praktisch heißt das, und so muss das sein, so ist das gut in dem Sinne, die allein Weltgeschichte zuweilen erträglich macht: die Allmacht der Wirtschaft züchtet endlich den neuen Aufrührer. Diese Tatsache macht Schillers Werk als Ganzes für alle Epochen und auf je andere Weise so bedrohlich für Machthaber wie vorbildlich für Untertanen. Wohin immer McKinsey kommt, zwecks Vernichtung von Arbeitsplätzen als Leitziel, und das in einer Epoche, die ohnehin schon nichts weniger hat als Arbeit, wurde das zur ärgsten Bedrohung des Individuums seit den beiden Weltkriegen, weil es dem Evangelium unseres Zeitalters entspricht, das in Szene gesetzt wurde durch die innenpolitischen Terroristen, die Arbeitsplatzkiller, wenn von der Bilanz her kein Grund vorliegt. Dass in allen Epochen das Maß des Elends konstant bleibt, wenn auch nicht gleichzeitig überall auf der Welt. Doch in der Welt als Ganzem macht Menschlichkeit niemals Fortschritte, eben weil das Inhumane stets mitherrscht, jedoch auf eine in jeder Epoche zuerst kaum erkennbare, da anders verkleidete und durch andere ausgelebte Weise. Weshalb wir auch die Menschen stets aufs Neue von ihm, dem je neuen Terror, überrumpelt werden, so das deutsche Volk 1933 durch Hitler und ab 1939 die europäischen Völker. Denn das Naturgesetz Homo homini lupus bleibt. Da es zeitlich gültig ist, bleiben zeitlos notwendig auch ein Till und seine Mitverschworenen Menschen zum Aufbruch bereit, denn kein Aufstand ohne Gewaltakt und stürzte einer auch nur wie Courbet 1870 die Vendôme-Säule um. Ebenso wenig dürfen wir uns vormachen, wir seien dank langer Friedensjahre nur verwöhnt, nicht aber auch im selben Maße historisch verblendet. Und Heraklits Maxime vom Krieg als dem Vater aller Dinge sei obsolet, nur weil wir Europäer seit nun schon 60 Jahren keine Flammenwerfer und keine Phosphorkanister auf Krankenhäuser mehr fürchten müssen. Doch Krieg ist eben auch, und sogar wie kein Krieg je zwischen Staaten, auf Dauer der Wirtschaftskrieg. So wenn wir Deutsche im vorigen April in der Zeitung lesen mussten, dass es heute der deshalb hier schon mehrfach erwähnte, der weltweit schon uns sichtbarste Repräsentant der Terroristen, der Eidgenosse Ackermann ist, der uns das Fürchten lehrt, weil er im zweifellos unbestechlichen, der wirtschaftlich ahnungslosen Bundeskanzler die Genehmigung abgelistet hat, die Deutsche Bank nach New York zu verkaufen. Gaunerstreich eines Menschen, in dessen Vaterland kein Ausländer einen Quadratmeter Land kaufen darf, wenn er nicht mindestens 15 Jahre lang in der Schweiz wohnt. Eine Niederträchtigkeit so verächtlich, als verkaufte Österreich sein Burgtheater an den Broadway, weil ihm ein ausländischer Bankier, der persönlich nicht weniger als 100 Millionen Euro an diesem Deal verdienen wird, vorrechnete, in den USA sei die Platzauslastung 2% höher als in Wien. Auch das ist Diktatur, eben die der Wirtschaft, von der sogar der einzelne Bürger und ausnahmslos alle kleinen Firmen heute vehementer bedroht werden, als einst jedermann, mit Ausnahme der Juden, von NSDAP und KB bedroht wurden. Und sie alle haben bei Fusionen und Entlassungen die, wie der Burkhardt, Abwesenheit aller legalen Rechtsmittel zu beklagen, die aber ein Trost laut Ackermanns Eidgenosse Burkhardt zum Mord als Hilfsmittel führen muss. Ein letztes Beispiel. In Brandenburg verdienen von 20.000 Walzwerkern, die bis zum letzten Tag der DDR dort erfolgreich dazu geholfen haben, beigetragen haben, dass die DDR immerhin zum siebtgrößten Exportland der Welt wurde, obgleich Russland niemals gezahlt hat, sondern 50 Milliarden Schulden bei den armen Pankowern hatte, verdienen heute noch 3. Verstehen Sie? 3 Menschen, nicht etwa 3.000. Denn Schäubles Treuhand hat dieses Walzwerk, das seit über 120 Jahren der Stadt Brandenburg die Stadt Brandenburg wohlhabend gemacht hat, als Museum stillgelegt. Die Arbeitslosigkeit in Brandenburg liegt 20% und mehr über dem Bundesdurchschnitt. Fast 30.000 Bürger sind abgewandert. Schüler, die eine Lehrstelle suchen, kriegen vom Arbeitsamt Geld, um zu verschwinden in den Westen, statt Brandenburgs Statistik noch weiter herabzuwürdigen. Die Zwangsmaßnahmen, denen der Kohlstaat die DDR-Deutschen unterworfen hat, sind allenfalls verständlich, bleiben aber trotzdem unentschuldbar, wenn die Geschichte diesen Bordern eines Tages bescheinigt, was Hannah Arendt an dem von ihr komisch genannten Eichmann in Jerusalem so erschüttert hat, dass der sich nämlich, wie sie schrieb, niemals vorgestellt hat, was er eigentlich angestellt hat. Hegel sagt, das Bekannte ist eben deshalb, weil es uns allen bekannt ist, das Nicht-Erkannte. Denn die Treuhand des Kohlstaates hat sich damit an den Ossis so vergangen, wie die Amerikaner es getan hätten. Das haben sie aber nicht, weil sie unter Truman und Eisenhower die weitaus anständigste Besatzungsmacht der ganzen Weltgeschichte waren. Wenn sie ihre Marshallplan-Milliarden nicht uns geschlagenen Kriegsverbrechern in den Westzonen zum Wiederaufbau geschenkt hätten, sondern ihren eigenen Geschäftsleuten und hätten die ermutigt, fliegt mit den Dollars nach Frankfurt und kauft euch die Düsseldorfer Kö und Siemens und die IG Farm und das Ruhrgebiet und die Zeil und den Stachus und den Kurfürstendamm und die süddeutschen Rittergüter und die Hotels und die Brienner Straße. Die liegen zwar alle angebombt im Dreck, aber eben deshalb könnte sie jetzt kriegen für ein Apfel und ein Ei. So handelt die Kohlmafia Treuhand in den Ossis, die sich das Ergebnis von 56 Jahren Diktatur seit 1933 scharfzahm gefallen ließen. Sieht man ab von dem einen Meuchelmord an Kohls Statthalter Rohwetter. Die europäische Geschichte kennt kein Beispiel, dass die Hälfte einer Nation die andere Hälfte jemals um ihr gesamtes nennenswertes Eigentum geprellt hat, wie die Treuhand die Honecker untertanen. indem sie ihr ganzes Land und jede erwähnenswerte Straße an Wessis und andere Ausländer verkaufte, um die Ossis allesamt und ad infinitum zu Proletariern zu erniedrigen, zu Besitzlosen. Die Ossis, die allein auch für uns Wessis noch 40 Jahre lang unter den Stiefeln der Roten Armee Hitlers Überfall auf Russland abgebüßt hatten. Was ist ein Brudermord, gemessen an dem, was wir Brüder im Westen damit denen im Osten angetan haben? Während der anständige Havel in Prag nach dem Muster der freien Schweiz zwar Ausländer vehement ermutigte, in der CSSR zu investieren, ihnen aber grundsätzlich verboten hat, Boden und Bauten zu erwerben. Die blieben, wie bei den Eidgenossen, allein den Tschechen, dem Volk, das in diesem Lande geboren ist. Mithin Unrecht in immer überraschend neuem und so anfangs meist nicht durchschauten Kostüm, das ist nur einzudämmen, nie ganz abzuschaffen, durch Tells Botschaft, Rebellion in Permanenz. Und wie Lessing die für Machthaber furchteinflößende Maxime prägte, heute ein Dichter, morgen ein Königsmörder, und wie Napoleon der Literatur den Ritterschlag überhaupt zuteil werden ließ, als er feststellte, die Revolution ist der Hochzeit des Figaro entsprungen, und wie Buchart das bestätigt am 2.1.1868 in seiner Vorlesung über das Revolutionszeitalter. Die Revolution entstand vorwiegend durch literarische Bewegung, die den ganzen alten Zustand Staat und Kirche förmlich in Frage stellte. Sie ging aus von der Güte des menschlichen Herzens und der Völker. Es war dies die Stimmung Schillers. So werden spätestens unsere Enkel sie machen müssen. Ja, wollen diese Revolution. Hoffentlich, jedoch unwahrscheinlich, ohne großes Blutvergießen. Doch hier aus Tell zitiert, auch in gerechter Sache ist Gewalt. Wem aber Tells Gesetz, wo kein Richter folgt der Rächer, zu radikal ist, Radix heißt Wurzel, der möge den zwei unverantwortlichen Sprüchemacher zur Unfreiheit sich unterstellen, Lao Tse und Jesus. Der Gewalt ausweichen ist Stärke, so der Chinese, widerstehen nicht dem Bösen, so der Jude. Wer jedoch dieser Welt Kindern in die Krallen geliefert hat, auch das ist von Burckhardt, hat sich in ihr Ethos verankert und darf sich folglich so passiv amoralisch wie diese Junggesellen nicht verhalten. Wem Rebellion in Permanenz gegen welche Diktatur auch immer diese Forderung im Tell zu gefährlich ist, der sollte sich in Weltflucht üben im Glasperlenspiel. Der sollte nicht Schiller lesen, sondern Hermann Hesse. Ich danke Ihnen. Applaus